Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Europas Hauptstädte als Ziele von russischen Raketen. Das ist Moskaus Antwort auf die Ankündigung, amerikanische Langstreckenwaffen wieder hier in Deutschland zu stationieren. Heute vorgetragen diese Antwort von Kreml-Sprecher Peskow. Wir berichten gleich. Außerdem, bei einem israelischen Angriff im südlichen Teil des Gazastreifens sind nach palästinensischen Angaben Dutzende Menschen getötet worden. Die Rede ist von mindestens 70 Toten, darunter auch Zivilisten. Und stationäre Kontrollen an Deutschlands Außengrenzen verlängern. Die Polizeigewerkschaft winkt ab. Personell nicht leistbar. Am Ende der Sendung dann das Sporttelegramm und im Anschluss der Hintergrund heiße ich 130 Liter Wasser, so der Titel, Streit um unser Trinkwasser. Mein Name ist Jonas Rehse, herzlich willkommen. Zuletzt konnte man einen Funken Hoffnung vermuten. Von Optimismus war die Rede in den Bemühungen um ein Geiselabkommen im Gazakrieg. Die Verhandlungen waren an einem entscheidenden Punkt angelangt, hieß es. Und jetzt das. Die israelische Armee hat bei einem Luftangriff im Süden des Gazastreifens mindestens 70 Menschen getötet. Der Angriff im Raum Khan Yunis hat sich gegen den Militärschiff der Hamas gerichtet. Einzelheiten von Björn Dacke.
Dunkler Rauch steigt auf in der Nähe von Khan Yunis. Blut ist auf der Straße zu sehen und einzelne Leichen. Einige Männer tragen einen Verletzten in einem Tuch. Eine Frau schreit: Was haben wir gemacht? Wir saßen nur am Strand. Bilder internationaler Nachrichtenagenturen zeigen, dass am nahegelegenen Nasser-Krankenhaus viele Verletzte ankommen. Das Krankenhaus ist schon jetzt völlig überfüllt und kann eigentlich keine neuen Patienten mehr aufnehmen. Nach palästinensischen Angaben sind bei dem Angriff mehr als 70 Menschen getötet worden. Die Rede ist von fast 300 Verletzten. Auch Rettungskräfte seien verletzt worden. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. Augenzeugen berichten von mehreren Angriffswellen in der Nähe von Al-Mawasi. Dort hatte die israelische Armee eine sogenannte humanitäre Zone ausgewiesen, damit Flüchtlinge dorthin gehen können. Doch auch in dieser Region hatte es zuletzt einige Angriffe gegeben. Die israelische Armee hat nach eigener Darstellung ein offenes Gelände angegriffen, umringt von Bäumen und Gebäuden. Sie bestätigt, dass der Angriff der Nummer 2 der Hamas im Gazastreifen galt, Mohammed Daif. Er stammt aus der Region, in der jetzt der Angriff stattfand. Weitere wichtige Hamas-Kommandeure sollen bei ihm gewesen sein. Daif ist der Militärchef der Terrororganisation. Er gilt als einer der Drahtzieher des Überfalls der Hamas auf Israel am 7. Oktober und er ist einer der meistgesuchten Männer in Israel. In der Vergangenheit soll er schon mehrere Attentatsversuche überlebt haben. Was der Angriff für die laufenden Verhandlungen über eine Feuerpause in Gaza und die stufenweise Freilassung der Geiseln heißt, ist noch völlig offen. Einaf Sengaukas Sohn Matan wird seit 10 Monaten von der Hamas festgehalten. Sie hofft, dass der Angriff nicht das Ende der Verhandlungen bedeutet. Wir alle wollen unsere offenen Rechnungen mit den Mördern der Hamas schließen, aber nicht auf Kosten unserer Liebsten, nicht auf Kosten unserer Chance, sie zurückzubekommen. Sollte Daif getötet worden sein, während ein Abkommen vorliegt, und sollte sich Netanyahu jetzt nicht sofort zu Wort melden und das Abkommen annehmen, auch wenn es das Ende des Krieges bedeuten würde, dann bedeutet es, dass er auf meinem Matan und den Rest der Geiseln verzichtet. Israels Ministerpräsident Netanyahu berät sich laut seinem Büro mit Armee und Geheimdiensten. Von dort heißt es, Netanyahu habe schon zu Beginn des Krieges einen permanenten Befehl gegeben, führende Hamas-Leute zu eliminieren. Der frühere Geheimdienstler Ilan Lotan geht im israelischen Fernsehen nicht davon aus, dass der Angriff auf Daif das Ende der Verhandlungen bedeutet. Im Gegenteil. Wenn Mohammed Daif getroffen wurde, dann wird es die Hamas zu weiteren Verhandlungen bringen und nicht andersherum. Der Sicherheitsapparat rechnet wohl mit einer radikalen Reaktion. Jetzt schon sehen wir einen Beschuss im Norden Israels. Aber ich denke, dass wir uns heute auch auf einen Beschuss auf Tel Aviv einrichten müssen. Denn hier wurde eine bedeutende Person getroffen. Wie israelische Medien berichten, geht die Armee davon aus, dass Daif bei dem Angriff verletzt wurde. Die Hamas dementiert in einem schriftlichen Statement, dass ihre Anführer Ziel des Angriffs gewesen seien. Die Terrororganisation verurteilt den Tod vieler Zivilisten. Zum Schicksal von Mohammed Daif äußert sie sich nicht genauer.
Der Beitrag von Björn Dahke. Es war eine Überraschung im Rahmen des jüngsten NATO-Gipfels vergangene Woche in Washington. Die USA wollen von 2026 an in Deutschland wieder Waffensysteme stationieren, die weit bis nach Russland reichen können. Es soll der Abschreckung dienen, heißt es. Und jetzt reagiert der Kreml darauf, erwartet scharf. Stefan Lack.
Russland hatte eine militärische Reaktion auf die geplante Stationierung weitreichender US-Raketen in Deutschland angekündigt und die NATO-Beschlüsse als ernsthafte Bedrohung der nationalen Sicherheit bezeichnet. Jetzt gab Kreml-Sprecher Peskow Auskunft darüber, was Moskau nun zu tun gedenkt. Russland könne europäische Hauptstädte ins Fadenkreuz seiner Langstreckenraketen nehmen. Es sei eine paradoxe Situation, so Putins Sprecher. Die Vereinigten Staaten hätten verschiedene Arten von Raketen mit unterschiedlicher Reichweite stationiert, die traditionell auf Russland zielten. Dementsprechend identifiziere man nun europäische Punkte als Ziele für die eigenen Raketen, so Peskow in einem Interview mit einem bekannten russischen Journalisten. Das habe es alles schon einmal gegeben, ergänzte Peskow, der damit offenbar auf die Zeit des Kalten Krieges anspielte. Man habe genug Potenzial, um diese Raketen abzuschrecken. Russland habe die Kapazitäten, diese Raketen in Schach zu halten, aber die potenziellen Opfer seien die Hauptstädte der europäischen Länder. Gestern noch hatte der russische Verteidigungsminister Belousov mit seinem US-amerikanischen Amtskollegen Austin telefoniert. Das russische Verteidigungsministerium hatte mitgeteilt, die Initiative dazu sei von Moskau ausgegangen. In dem Telefonat sei die Frage einer Vermeidung von Sicherheitsbedrohungen und die Reduzierung der Gefahr einer möglichen Eskalation erörtert worden.
Aber auch hierzulande hält die Diskussion darüber an, ob diese Ankündigung, US-Marschflugkörper hier zu stationieren, eher dem Frieden dient oder der Eskalation. Für Bundeskanzler Scholz ist es klar, er holt jetzt die Erklärung nach, die es vor dieser Entscheidung nicht gegeben hat. Gudula Götter.
Ausführlich holte Bundeskanzler Olaf Scholz aus, als er gestern beim Statement mit Japans Ministerpräsidenten Fumio Kishida nach der Stationierung US-amerikanischer Langstreckenwaffen gefragt wurde. Von der Zeitenwende zur Unterstützung der Ukraine, von der Beschaffung allgemein zur Luftabwehr, die auch in Deutschland gestärkt werden solle, und zu einer Sicherheitsstrategie, die die eigene Entwicklung solcher Waffen vorsehe.
Und da rein fügt sich gewissermaßen erst im besten Sinne, dass jetzt unser Verbündeter, die USA, solche Systeme auch hier stationiert sehen. Das erhöht die Sicherheit wegen der Abschreckungswirkung, weil man nicht aus sicherem Hinterland angreifen kann. Und das, worum es uns immer geht, ist ja, einen Krieg zu verhindern.
Scholz bekräftigte,
dass wir mit den Entscheidungen, die wir hier treffen, immer die Sicherheit unseres Landes und des Bündnisses im Blick haben. Und dazu gehört, dass wir ausreichend stark sind, indem wir ausreichend aufwenden und das Richtige tun. Dazu gehört Luftverteidigung und die Möglichkeit der Abschreckung selbstverständlich.
Und er betonte,
für uns ist klar, auch das gehört zu den strategischen Erwägungen dazu, dass es mit dem, was wir tun als Deutsche, immer um konventionelle Systeme geht.
Ihr rechnet nicht mit einer nuklearen Auseinandersetzung, sagte auch der FDP-Verteidigungspolitiker Alexander Müller im Deutschlandfunk.
Die Atomwaffen sind dafür da, dass man sich gegenseitig ein Gleichgewicht hat. Und das hat ja auch funktioniert die ganzen Jahrzehnte. Und ich bin auch sicher, dass das in Zukunft funktioniert. Aber Russland führt im Moment einen konventionellen Krieg in der Ukraine und droht auch mit solchen Nadelstichen an anderen Stellen auf NATO-Gebiet. Einfach um mal auszutesten, wie weit er gehen kann. Und das sind ja konventionelle Waffen, die da kommen. Da ist ja nichts Nukleares dabei. Das sind ja Marschflugkörper mit konventionellen Waffen. Und damit macht man eben einfach deutlich, versuch es erst gar nicht.
Unter den Waffen, die in Deutschland stationiert werden sollen, sind Luftabwehrraketen vom Typ FM-6 sowie Tomahawk-Marschflugkörper, die je nach Version eine Reichweite von bis zu 2500 Kilometer haben können. Sie können auch mit atomaren Sprengköpfen bestückt werden. Konventionell bestückt sind sie in der Vergangenheit vielfach zum Einsatz gekommen, etwa gegen Al-Qaida in Afghanistan, gegen die Streitkräfte Saddam Husseins im Zweiten Irakkrieg und aktuell gegen Kräfte der Houthi im Jemen. Stationiert werden sollen außerdem Hyperschallwaffen. Realistischerweise seien die erst im nächsten Jahrzehnt einsatzbereit, so der CDU-Verteidigungspolitiker Johann Wadephul im NDR.
Wir stehen auch hier vor der bitteren Notwendigkeit, einfach der Technik zu folgen. In dem Moment, wo man zurückfällt, wo man derartigen Gefechten nicht mehr standhalten kann, setzt man sich einfach der Gefahr aus, dass man eben erpressbar wird oder dass man politisch nachgeben muss.
Es sei nicht zu bestreiten, dass beide Seiten rüsteten, betonte er, aber das Ziel sei, handlungsfähig zu bleiben. Das könne man Wettrüsten nennen. Aber
insofern führt dieses Wort aus meiner Sicht etwas in die Irre, als wenn es ein Ansporn wäre, als wenn es ein Wettkampf wäre, den man gewinnen will. Nein, so ist es nicht. Es ist eine notwendige Reaktion darauf, dass wir bedroht werden.
In den vergangenen Tagen war Kritik aus den Oppositionsparteien AfD, BSW und Linkspartei laut geworden. Die Stationierung mache Deutschland zur Zielscheibe, so etwa AfD-Chef Tino Chrupalla. Aber auch Teile der SPD widersprachen. Der Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner warnte vor einer Spirale, in der die Welt immer gefährlicher werde. Die Stationierung soll nach Angaben der Regierung nur vorübergehend stattfinden, bis Deutschland und die europäischen Verbündeten selbst solche Waffen herstellen.
Die Debatte über US-Langstreckenwaffen hier in Deutschland, zusammengefasst von Gudula Geuter. Seit einem Jahr hat Deutschland eine China-Strategie, also quasi eine offizielle Gebrauchsanweisung der Bundesregierung für den Umgang mit China. Auch damit mit China nicht die gleichen Fehler passieren wie im Umgang mit Russland. Aber bei Gebrauchsanweisungen ist es ja oft so, dass man sie nach dem Auspacken ungelesen beiseite legt und dann nicht mehr reinschaut. Ob das die Bundesregierung im Fall der China-Strategie auch so macht, berichtet Steffen Wurzel aus unserem Hauptstadtstudio.
Die Bundesregierung zieht ein Jahr nach Veröffentlichung ihrer China-Strategie ein positives Zwischenfazit. Eines, das allerdings sehr allgemein klingt. Christiane Hoffmann, stellvertretende Regierungssprecherin.
Das Verhältnis zu China bleibt ja vielfältig und hat verschiedene Facetten, sicherheitspolitisch, wirtschaftlich im Bereich des Handels. Und das war der richtige Schritt, dass wir das dort dargelegt haben.
Von Seiten der Opposition, aber auch aus Teilen der Wirtschaft kommt nach 12 Monaten China-Strategie Kritik, nicht an dem Inhalt des 60-seitigen Strategiepapiers, aber sehr wohl an der Umsetzung. Hauptvorwurf, die Bundesregierung trete in Bezug auf ihre China-Politik nicht einheitlich auf, obwohl genau das als Ziel in der China-Strategie drinstehe. Beispiel: Europas Zölle auf chinesische E-Autos. Während Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD mögliche EU-Zölle bei seinem Besuch in China kritisiert habe, habe Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen diese Zölle bei seiner Reise nach China im Grundsatz verteidigt. Weiteres Beispiel: Verkehrs- und Digitalminister Volker Wissing von der FDP. Er unterschrieb Ende Juni in Peking eine politische Absichtserklärung mit der chinesischen Cybersicherheitsbehörde, ein sogenanntes Memorandum of Understanding. Abgestimmt mit dem Rest der Bundesregierung war diese Aktion offensichtlich nicht.
Verkehrsminister Volker Wissing fliegt eigenmächtig nach China und handelt dort ein Memorandum of Understanding aus, das einem wirklich die Kinnlade runterfallen lässt. Der Kanzler rügt ihn öffentlich dafür.
Der CDU-Bundestagsabgeordnete Nicolas Cepelius, der sich innerhalb seiner Fraktion viel mit China befasst.
Man kann in zentralen Fragen gegenüber der Volksrepublik China meiner Meinung nach nicht bestehen, wenn man so agiert.
Dass der Plan, einheitlich aufzutreten gegenüber Chinas Staatsführung, oft nicht funktioniere, das räumen selbst Politikerinnen und Politiker der regierungstragenden Ampelfraktionen ein. Zum Beispiel der Wirtschaftspolitiker Mike Ausendorf von den Grünen.
Erstmal ist es ja gut, dass es auf politischer Ebene eine China-Strategie gibt. Ich hoffe, würde mir wünschen, dass sich auch alle Ministerien dran halten und auch ein Verkehrs- und Digitalminister, wenn er über Digitaldatenabkommen spricht, sich kurzschließt mit den anderen Ministerien und die China-Strategie beherzigt.
Aus der Wirtschaft kommt nach einem Jahr China-Strategie auch der Wunsch, dass das Papier jetzt auch mit Leben gefüllt werden müsse. Zum Beispiel, wenn sogenanntes De-Risking gefordert werde, also Risikominimierung bei Rohstoffen etwa, dann brauche es auch Alternativen. Das erklärt der Industrieverband Südwestmetall auf Deutschlandfunk-Anfrage. Handelsabkommen mit anderen Regionen seien wünschenswert. Chinas Staats- und Parteiführung kritisiert Deutschlands China-Strategie. Die chinesische Botschaft erklärte auf Deutschlandfunk-Anfrage unter anderem, ein De-Risking im Hinblick auf die Volksrepublik sei weder realistisch noch entspreche es deutschen Interessen. Der Direktor des Berliner Thinktanks Merix, Miko Huatari, hält diese Kritik der chinesischen Regierung für nicht stimmig.
Der Vorwurf, dass Risiken im Verhältnis zu China, auch sicherheitspolitische, nicht existieren, ist falsch. Da hat sich die Zeit geändert, da ist der Begriff Zeitenwende tatsächlich angemessen. Da kann die Botschaft oder auch die Führung in Peking versuchen, da anders in der Rhetorik damit umzugehen, aber die Sachlage ändert sich nicht.
Ein Jahr China-Strategie, das war der Bericht von Steffen Wurzel. Die vorläufigen Zahlen sprechen erstmal für sich. Allein im Juni wurden rund 600 offene Haftbefehle vollstreckt und rund 150 Schleuser vorläufig festgenommen durch die temporären Grenzkontrollen während der Fußball-Europameisterschaften an den deutschen Außengrenzen. Eigentlich sind solche Grenzkontrollen nur Ausnahmeregeln laut Schengen-Abkommen. Die aktuellen enden auch deshalb am Freitag kommender Woche. Aber durch die Zahlen motiviert werden Stimmen lauter, die diese Kontrollen jetzt verlängern wollen. Die Gewerkschaft der Polizei winkt unter anderem schon mal ab. Nicht ausreichend Personal für solche Ideen, sagt sie. Dietrich Karlmeurer.
So, guten Abend, die Bundespolizei, Personenkontrolle. Einmal die Ausweise bitte.
Solche Kontrollen finden seit dem 7. Juni an allen deutschen Grenzen statt. Rund um die Fußball-EM hat die Bundespolizei vor allem potenzielle Gewalttäter im Visier, aber auch Schleuser. Es handelt sich um den größten Einsatz der Bundespolizei seit ihrer Gründung. Nächsten Freitag sollen die Kontrollen enden. Nicht nur von der AfD und von CDU-Innenministern kommt nun der Ruf, die Maßnahme fortzusetzen, sondern auch aus den Reihen der Ampelparteien. Christian Dürr, der Chef der FDP-Bundestagsfraktion, will die Kontrollen vorerst beibehalten, um Schleuserkriminalität zu unterbinden.
Das hat während der Europameisterschaft ja sehr gut funktioniert und deswegen halte ich es für bedenkenswert, solche Maßnahmen auch fortzuführen.
Dürr hält die Kontrollen für so lange notwendig, bis ein System existiert, das die europäischen Außengrenzen komplett schützt.
Zum Beispiel auch Asylverfahren an Außengrenzen durchführen, dass die gar nicht mehr auf dem europäischen Kontinent gemacht werden, sondern wirklich an den Außengrenzen. Das ist das Ziel und bis dahin müssen wir über weitere Maßnahmen reden, unter anderem die stationären Grenzkontrollen.
Solche gibt es seit fast 30 Jahren zwischen den Ländern des sogenannten Schengen-Raums nicht mehr, also in fast ganz Europa. So ist ein freier Personen- und Warenverkehr möglich geworden. Kontrollen dürfen jedoch vorübergehend eingeführt werden, so wie jetzt während der Fußball-EM. Aber nur, darauf verweist das Bundesinnenministerium in einer schriftlichen Stellungnahme, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.
Diese Vorgaben setzen stets eine ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder der inneren Sicherheit voraus und ermöglichen die Anwendung des Instruments der vorübergehenden Anordnung von Binnengrenzkontrollen nur zeitlich begrenzt und als Ultima Ratio.
Bei der Gewerkschaft der Polizei, GdP, sieht man die Forderung, die Grenzkontrollen fortzuführen, skeptisch. Sie seien auf Dauer nicht durchhaltbar, sagt Andreas Roskopf, der Vorsitzende der GdP-Bundespolizei Zoll.
Dies ist für die Bundespolizei eine Mammutaufgabe, die im momentanen Zustand auf Dauer nicht durchführbar ist. Der Bundespolizei fehlen alleine in 2024 gut 500 Millionen Euro, um richtig und wichtigerweise arbeitsfähig zu bleiben.
Auch hält Roskopf die Kontrollen nur bedingt für ein Mittel, um gegen unerlaubte Migration vorzugehen.
Denn letztendlich haben wir keine Möglichkeit, in die Nachbarstaaten auch bei Grenzkontrollen zurückzuweisen.
Aus dem Bundesinnenministerium heißt es, dass die Bundespolizei nach der Europameisterschaft an den Grenzen zu Dänemark, den Benelux-Staaten und nach Frankreich das Instrument der Schleierfahndung einsetzen wird, um gegen grenzüberschreitende Kriminalität vorzugehen. Weiterhin geben soll es jedoch die vorübergehend angeordneten Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien, Österreich und zur Schweiz.
An diesem Wochenende jährt sich die Flutkatastrophe im Ahrtal zum dritten Mal. 135 Menschen kamen dabei in den Ortschaften rund um die Ahr ums Leben. Fast pünktlich zu diesem Jahrestag hat der Untersuchungsausschuss des Mainzer Landtages endlich seinen Abschlussbericht beschlossen. Veröffentlicht ist er noch nicht, aber auch er soll einen Beitrag dazu leisten, die vielen noch offenen Fragen zu beantworten, Wunden zu heilen und weitere Lehren zu ziehen. Denn, wie der Beitrag jetzt von Anke Petermann zeigt, ist der ganze Aufarbeitungsprozess im Ahrtal noch lange nicht beendet.
Fachwerkhäuser prägen die Winzerdörfer an der Ahr teilweise immer noch. Doch manche hielten den Fluten nicht stand, andere saugten sich voll mit ausgelaufenem Heizöl und mussten abgerissen werden. An ihrer Stelle wachsen große weiße Neubauwürfel, manche mit einem erhöhten Unterbau und oben aufgestockt. Dernau liegt zu 80% im Überschwemmungsgebiet. Da muss man sich an strikte Bauauflagen halten. Ex-Bürgermeister Alfred Sebastian schaut kritisch.
Wir haben hier in der Hauptstraße nur noch Garagen, Kellerräume im Erdgeschoss, weil es einfach als Wohnraum nicht mehr zulässig ist. Und das ist natürlich für einen Weinbauort, der eigentlich auch von der Historie und vom Bild lebt, schwierig.
Ob Podeste und aufgestockte Obergeschosse wenigstens etwas für den Hochwasserschutz bringen? Sie mögen den, der es sich leisten kann, bei kleineren Überschwemmungen schützen.
Nur sind diese Häuser sehr massiv und führen damit zu einer erheblich höheren Wasserverdrängung, was insgesamt ein Problem ist im Ahrtal.
Weil es bei Hochwasser für immer höhere Wasserstände sorgt, sagt der Hildesheimer Biologieprofessor Wolfgang Büchs mit Blick auf die Gegend, die Wohnort für immer mehr Pendler aus dem Köln-Bonner Raum wurde. Entsiegeln mit sogenannten Schwammstadtmaßnahmen. Das ist die Vorsorge, die der Ahrtal-Kenner vermisst.
Das fängt an bei Dachbegrünung, Fassadenbegrünung. Mit Zisternen geht das weiter, versickerungsfähiges Pflaster und so weiter, dass man Sportplätze, Parkplätze als Retentionsflächen vorsieht.
Doch statt Rückhalteflächen, die mit Wasser volllaufen können, wenn die Ahr sich hochwasserbedingt ausbreitet, würden am Flussufer teilweise neue Kunstrasenplätze ohne Versickerungspotenzial gebaut. Der rheinland-pfälzische Regierungschef Alexander Schweitzer sollte nicht den Wettbewerb um den schnellsten Wiederaufbau anheizen, so Büchs, sondern für Nachhaltigkeit im Kreis Ahrweiler sorgen. Er hoffe,
dass der neue Ministerpräsident sich dafür einsetzt, dass die Rückhaltebecken, wofür es erste Gedankenspiele gibt, 19 Stück, dass er sich dafür einsetzt, dass die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden, um diesen Prozess zu beschleunigen.
Nur ein Drittel der Menschen in den 5 hochwasserbetroffenen Kreisen und der Stadt Trier halten Rheinland-Pfalz für gut aufgestellt in der Hochwasservorsorge, so eine Infratest-DIMAP-Umfrage für den SWR. Und mehr als 70% der Hochwasserbetroffenen in dieser Region fühlten sich durch das Geschehene psychisch belastet. Viele leiden immer noch, ganz besonders die Hinterbliebenen der insgesamt 136 Toten in Rheinland-Pfalz.
Viele, die geben da auf, die sind durch, die Leute. Die schaffen es einfach nicht.
Sagt Werner Minwegen, der in Bad Neuenahr beide Eltern verloren hat. Die Flutwelle überraschte sie im Schlaf. Wie viele andere waren sie nicht gewarnt worden, obwohl die amtlichen Prognosen solch eine Warnung erfordert hätten. Wie soll man trauern und wieder aufbauen, gleichzeitig mit der Versicherung ums Geld ringen und darum kämpfen, dass sich auf kommunaler oder Landesebene endlich jemand entschuldigt fürs schlechte Krisenmanagement. Bei ihrem Abtritt ließ Malu Dreyer die Flutkatastrophe als leidvolle Zäsur ihrer Amtszeit unerwähnt, ließ alle Gelegenheiten verstreichen, sich symbolisch zu entschuldigen.
Es ist eine verdiente Persönlichkeit,
würdigt Werner Minwegen.
Aber in diesem Punkt hat sie aus meiner Sicht versagt. Da ist sie aus meiner Sicht nicht entlassen. Und sicherlich auch nicht von den Bürgern, die betroffen sind an der Ahr.
Dreyers Nachfolger Alexander Schweitzer hat versprochen zuzuhören. Als passenden Rahmen dafür fordert Minwegen
Bürgerdialoge in den einzelnen Ortschaften, wo die Meinung der Bürger, die ja vor Ort genau die Situation kennen, das muss gesammelt werden und da müssen Pakete draus geschnürt werden.
Das Ahrtal vor dem 3. Jahrestag der Flutkatastrophe. Die Reportage war das von Anke Petermann. Und jetzt noch diese Nachricht. Das Verfahren gegen den US-Schauspieler Alec Baldwin wegen fahrlässiger Tötung wurde überraschend eingestellt. Nina Barth.
Alec Baldwin hat den Gerichtssaal in Santa Fe im Bundesstaat New Mexico als freier Mann verlassen. Die zuständige Richterin hat das Verfahren wegen fahrlässiger Tötung gegen den Schauspieler eingestellt, weil der Verteidigung vorsätzlich Beweise vorenthalten worden seien. Die Richterin entschied außerdem, dass das Verfahren auch nicht wieder aufgerollt werden kann. Die Einstellung des Prozesses ist eine Überraschung und Baldwin brach im Gericht in Tränen aus. Der 66-Jährige war wegen fahrlässiger Tötung der Kamerafrau Helena Hutchins am Filmset des Westerns Rust angeklagt. Hutchins wurde 2021 durch eine Kugel aus einem Revolver getroffen, den Baldwin in der Hand hielt. In dem Revolver steckte scharfe Munition anstatt wie vorgesehen harmlose Platzpatronen. Wie das passieren konnte, ist immer noch nicht klar. Baldwin hat mehrfach gesagt, er habe den Abzug der Waffe nicht betätigt und sei unschuldig. Anders als der Schauspieler wurde die Waffenmeisterin am Filmset, Hannah Gutierrez-Reed, in einem separaten Prozess der fahrlässigen Tötung schuldig gesprochen. Sie wurde zur Höchststrafe von 1,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Diese Strafe hätte Baldwin bei einem Schuldspruch ebenfalls gedroht.
Erleichterung bei Alec Baldwin, der Bericht von Nina Barth und damit zum Sporttelegramm hier in den Informationen am Abend. Maximilian Rieger ist bei mir im Studio. Zur Fußball-EM kommen wir gleich erstmal auf den grünen Tennisrasen von Wimbledon. Da ist die Entscheidung bei den im Einzel der Frauen bereits gefallen.
Genau, und da hat Barbora Krejčíková gewonnen aus Tschechien. Nachdem sie 2021 die French Open gewonnen hatte, gewinnt sie jetzt auch auf dem Rasen von Wimbledon in 3 Sätzen gegen Jasmin Paolini aus Italien. Ina Kass berichtet.
Die 28-jährige Tschechin hat im ersten Satz beeindruckend gespielt, hatte eine unglaublich hohe Quote beim ersten Aufschlag. Ihre italienische Gegnerin Jasmin Paolini war bis dahin fast immer in der Defensive. Im zweiten Satz dann ein komplett anderes Bild. Krejčíková mit deutlich mehr vermeidbaren Fehlern, Paolini mit den Zuschauern im Rücken dominanter und aggressiver. Die Italienerin holte sich Satz 2 mit 6:2. Ein Doppelfehler von Paolini sorgte dann im entscheidenden dritten Durchgang dafür, dass Krejčíková mit einem Break vorn lag und den dritten Matchball, den konnte die Tschechin dann bei eigenem Aufschlag verwandeln.
Die Radprofis bei der Tour de France hatten heute die erste schwere Pyrenäen-Etappe zu absolvieren und Tadej Pogacar hat eindrucksvoll seinen Vorsprung in der Gesamtwertung ausgebaut. Holger Gerska.
Da ist er wieder, der Topfavorit Tadej Pogacar. Gab es Zweifel nach seiner Niederlage gegen Jonas Vingegaard im Zentralmassiv? Er hat sie vom Tisch gefegt. Mit einem Angriff 5 Kilometer vor dem Ziel. Jonas Vingegaard war nicht am Hinterrad, er fuhr sein Tempo weiter und verlor bis zum Zielstrich 39 Sekunden. Das addiert sich in der Gesamtwertung jetzt schon zu knapp 2 Minuten. Also der Etappensieg für Tadej Pogacar sehr, sehr wertvoll. Und er fußte auf einer überragenden Mannschaftsleistung. Und den größten Anteil hatte Nils Polit, denn der fast 2 Meter große Kölner führte das Feld 2 Stunden lang an, unter anderem bei der Auffahrt auf den Tourmalet. Eine herausragende Leistung, die den Weg geebnet hat für den Tagessieg von Tadej Pogacar.
Die deutschen Handballer testen gerade gegen Frankreich ihre Olympiaform und zur Halbzeit sah das auch ziemlich gut aus. Die deutschen Handballerinnen haben ihren Test gegen Brasilien hingegen verloren. Thorsten vom Wege.
In Dortmund unterlag das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch gegen Brasilien deutlich mit 31:36. Dabei liefen die Deutschen von Beginn an einem Rückstand hinterher, fanden insbesondere in der Deckung gegen die Südamerikanerinnen keine Lösung. Die Brasilianerinnen, wie Deutschland in Paris dabei, zeigten dagegen eine ausgeglichene Leistung in Abwehr und Angriff, agierten schnell und körperbetont und fanden so immer wieder Möglichkeiten, einfache Tore zu erzielen. Dennoch machte der Auftritt der DRB 7 Hoffnung, denn sie bewies bis zum Schluss Moral, hatte bis kurz vor dem Ende der Begegnung Chancen, die Partie auf ihre Seite zu ziehen. Aber einfache Fehler verhinderten den möglichen Erfolg. Die deutschen Frauen absolvieren am kommenden Wochenende noch 2 weitere Olympiatests, zunächst gegen Ungarn und dann noch einmal gegen die Brasilianerinnen, ehe in 12 Tagen in der französischen Hauptstadt das erste Olympia-Vorrundenspiel gegen Südkorea wartet.
Auch die Triathletinnen und Triathleten prüfen ihre Olympiaform in Hamburg bei einem der größten Triathlon-Events der Welt. Jan Möller.
Gut 2 Wochen sind es noch bis zum ersten Triathlon bei den Olympischen Spielen. Das Rennen in Hamburg, für viele der letzte Test vor Paris. Es waren zwar nicht alle großen Namen dabei, aber doch einige. Und als erste über den blauen Teppich vorm Hamburger Rathaus ist eine Französin gelaufen. Cassandre Beaugrand, eine der Favoritinnen, war am schnellsten auf dem engen Kurs rund um die Binnenalster, wo richtig was los war. Tausende Menschen an der Strecke zum Anfeuern. Und besonders laut war es dann auch, als Lisa Tertsch ins Ziel kam. Als zweite, 11 Sekunden hinter der Siegerin, die Darmstädterin also mit einer gelungenen Generalprobe für Olympia. Bei den Männern war vorher das Rennen für den deutschen Olympiateilnehmer Lasse Lührs enttäuschend verlaufen. Nur Platz 25, weil er bei der letzten Disziplin beim Laufen eingebrochen war. Bester Deutscher war der junge Henry Graf bei seinem Weltseriendebüt als 15. Der Sieg ging hier an den Australier Matthew Hauser.
Für fast 40% aller Reisen zu den Spielen haben die Mannschaften bei der Fußball-Europameisterschaft das Flugzeug benutzt. Das zeigt eine Deutschlandfunk-Auswertung. Jan-Niklas Gesenhus, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesumweltministerium, zieht deswegen mit Blick auf die Nachhaltigkeit bei der EM ein gemischtes Fazit.
Es ist eine ganze Menge
passiert. Es waren richtige Schritte in die richtige Richtung. Aber wir sind natürlich noch nicht am Ziel. Also wenn wir wirklich eine umfassend nachhaltige Europa- oder Weltmeisterschaft im Fußball durchführen wollen, dann müssen wir insbesondere an das Thema Mobilität ran. Im Übrigen ist das ja auch für uns als Gesellschaft insgesamt so ein bisschen das Sorgenkind beim Klimaschutz, der Verkehrssektor. Und da kann man eben, indem man noch stärker Flugreisen verlagert auf Bus und Bahn, mehr dazu beitragen, dann eben noch nachhaltiger zu werden. Und klar, da haben natürlich auch die Teams eine Verantwortung und da können auch die noch besser werden.
Sagt der Grünen-Politiker Jan-Niklas Gesenhus im Deutschlandfunk-Interview. Das ganze Interview dann gleich ab 19.10 Uhr in Sport am Samstag.
Und wieder dann mit Maximilian Rieger. Danke für diesen Moment und Achtung, Besonderheit. Wir übertragen morgen das EM-Finale live hier im Programm in voller Länge. Ab 21 Uhr geht das Spiel los. Ab 19.10 Uhr hören Sie aber schon hier eine EM-Bilanz, unter anderem mit den folgenden Gästen, mit Bundestagspräsidentin Bärbel Baas und mit dem Präsidenten des DFB, Bernd Neuendorf. Soweit erstmal für heute. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Jonas Rehse.